Unabhängig planen, prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt.
Wunderbar. Dann begrüße ich in den Räumen der Kammer der Ziviltechnikerinnen zum Podcast zum Thema Entsiegelung. Mein Name ist Karl Grimm. Ich bin Landschaftsarchitekt in Wien. Wir haben eine Runde von 6 Kolleginnen insgesamt hier. Ich würde euch bitten, wann ihr das Wort ergreift, das erste Mal euch auch kurz vorzustellen. Entsiegelung ist ein Thema, das gesellschaftlich bewegt im Zusammenhang mit Bodenverbrauch. Es ist in aller Munde, aber es ist ein Thema, zu dem man sicherlich kontroverse Ansichten haben kann, was denn da zu tun ist, was sind die Konsequenzen daraus. Wie gesagt, ich bin Landschaftsarchitekt, mein Zugang ist einer über die grüne Infrastruktur. Entsiegelung setzt voraus, dass vorher etwas versiegelt worden ist. Das Umweltbundesamt spricht davon, dass Versiegelung die Luft- und Wasserdichte abschließen, dass Luft- und Wasserdichte abschließen des Bodens bedeutet. Entsiegelung in der Folge natürlich wieder die Öffnung des Bodens, kann sicherlich in unterschiedlicher Weise, in unterschiedlichen Kontexten stattfinden. Ich würde euch einfach einmal bitten, euren Zugang im Rahmen einer Vorstellungsrunde auch zu präsentieren.
Ja, hallo, mein Name ist Günther Katterl, Karamellarchitekten. Ich sitze hier in meiner Funktion als Ressortleiter, Bundesressortleiter Zukunftslebensraum. In der normalen Welt wäre ich sowas wie der Minister für Nachhaltigkeit. Und mein Zugang ist das Wort Entsiegelung, über das kann man nicht lang diskutieren. Was ist das? Was heißt das? Ich sehe es gleich ein bisschen anders und denke mir, es ist mir entsiegeln, ja, nein. Bevor ich da diskutiere, was es ist, würde ich meinen, mir reicht es, wenn wir den Grad der Versiegelung in unserem Land verringern. Für mich wäre es damit leichter definiert, was es überhaupt ist. Und es ist eh immer noch schwierig genug, weil, wie wir alle wissen, ist ja zumindest in den Medien, wird ja auch immer sehr leicht unterschieden zwischen Boden- und Inanspruchnahme und Versiegelung. Das ist immer das Gleiche. Und es ist aber ein Unterschied und Versiegelung, wie es der Charlie schon gesagt hat, da geht es halt darum, da kommt keine Luft und kein Wasser mehr durch, also das darunter ist quasi tot. Und darüber sprechen wir und das möchten wir oder das möchte ich verhindern. Ja, das wäre es fürs Erste.
Mein Name ist Wolfgang Voglau, ich bin Zivilingenieur für Wasserwirtschaft, IKW, ZT, GmbH. Wir haben ein Büro in den Städten und eins in Oberösterreich. Wir bewegen uns im kommunalen Bereich, wir arbeiten hauptsächlich für Gemeinden, eher im ländlichen Raum, also wir machen jetzt keine Projekte in Wien oder so, sondern unsere größten Städte sind sowas wie Amstetten und Wels, also durchaus eher ländliche Regionen. Wir beschäftigen uns aus wasserwirtschaftlicher Sicht natürlich eher schon lange mit dem Thema. Für uns gibt es 2 Zugänge, zum einen natürlich den Bestand. Im Bestand geht es uns darum, den Bestand insofern zu entsiegeln, dass nicht mehr so viel Wasser, Oberflächenwasser in die Kanalisation und in die Vorfluter eindringt, weil natürlich die Kanalsysteme überlastet sind und die zunehmenden Starkregenereignisse natürlich auch einen enormen Stress auf die Gewässer bewirken. Das heißt, da ist dringend Handlungsbedarf gegeben. Das heißt, wirklich entsiegeln im Sinne von Wasser nicht mehr oberflächlich ableiten, sondern in den Untergrund eindringen lassen. Da haben wir durchaus einen sehr technischen Zugang auch dazu. Und beim Neubau ist es so, dass, und da haben wir in Niederösterreich auch sehr, sehr gute rechtliche Möglichkeiten über Teilbebauungspläne. Beim Neubau steht für uns in den Vordergrund, und da sind unsere Kunden sehr offen dafür, also unsere Bürgermeister, dass wir definieren, dass von neu aufgeschlossenen Gebieten nicht mehr Wasser oberflächlich abrinnen darf, als es im Ist-Zustand, das heißt im nicht verbauten Zustand ist. Diese 2 Stoßrichtungen arbeiten wir und ich glaube, da wäre auch zukünftig noch viel zu tun.
Ja, hallo, mein Name ist Johanna Diegruber, bin Architektin. Wir betreiben zusammen, der Christian Fröhlich und ich, wir sind beide heute hier, das Büro HTK Architektur. Wir arbeiten hauptsächlich im ländlichen Bereich. Mein Schwerpunkt liegt im Bauen im Bestand und wir beschäftigen uns zusätzlich mit der Vermittlung und mit Beteiligungsprozessen in den ländlichen Räumen und versuchen hier einfach die Orts- und Stadtkernstärkung zu forcieren. Haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Kommunikation zwischen dem, was der Bund möchte und was bei den Gemeinden ankommt, ein breiter Weg ist, dass es da einfach viele Hürden gibt. Und aus der Erfahrung gesprochen ist es unser Anliegen, dass man tatsächlich den Leuten vor Ort vermittelt, was es denn bedeutet, den Boden zu versiegeln. Es geht tatsächlich um Bodenschutz. Und das, was die Bevölkerung mittlerweile weiß, ist, okay, Ortskerne stärken, das weiß schon jeder, das gibt's, das ist, gibt super Förderschienen, da weiß man, was zu tun ist, ist auch noch holprig, aber man weiß, was zu tun ist, es gibt Best Practice. Aber was den Leuten einfach überhaupt noch nicht bewusst ist, ist tatsächlich den Wert des Bodens, was es bedeutet, was es für die Ernährungssicherheit bedeutet. Und hier gibt es einfach einen großen Vermittlungsansatz noch. Und es gilt eigentlich zu überlegen, wie kann man mit den Gemeinden oder mit den Menschen vor Ort arbeiten oder die, die auch in der Verwaltung sitzen, um diesen das bewusst zu machen. Das ist der Zugang, den wir haben und versuchen da einfach unseren Beitrag zu leisten.
Ja, mein Name ist Christian Fröhlich. Ich arbeite im Spannungsfeld von Architektur, Kunst und Medien und arbeite auch städtisch, liebe Johanna.
Ja, stimmt.
In dem
ja.
Fall sogar geht es hauptsächlich um städtische und urbanen Zugang. Und ich beschäftige mich mit dem Thema Entsiegelung seit 2019, seit Wien eine Hitzekarte hat und seit Wien eine Strategie gegen urbane Hitzeinseln veröffentlicht hat. Und darin wird die Thematik recht sinnvoll und nützlich behandelt. Nur von der Architektur oder gar von der Kunst ist dort nicht die Rede. Und das war damals Anlass und Motivation an der Akademie der Bildenden Künste, dieses Strategiepapier aus Sicht der Architektur anzureichern, wenn wir so wollen, auch zu korrigieren. Ja, und das gilt eigentlich für mich jetzt immer noch. Ich tue das, indem ich Architekturinstallationen für den öffentlichen Raum entwerfe, die einer gemeinsamen Maxime folgen, nämlich Verkehrsflächen in Grünflächen zu verwandeln, in Grünflächen als Kühlflächen. Sogenannte Klimastraßen stehen damit sinnbildlich für einen neuartigen Stadtraum für das 21. Jahrhundert, damit auf das Jahrhundert der Straßen jenes der Grünräume folgen möge.
Ja, danke. Sehr viele Aspekte schon da. Mein Name ist Renate Hammer. Ich bin Architektin von Beruf und leite das Institute of Building Research and Innovation. Das ist der Name Programm. Das heißt, wir suchen nach Innovationen im Baubereich für eine zukunftsfähige Entwicklung. Und ich möchte vielleicht ergänzen, dass wir uns in dem Zusammenhang fragen, in welchen Flächennutzungen denn am meisten Versiegelung gesamthaft vorliegt, also anteilsmäßig an der österreichischen Gesamtversiegelung. Und da sind es halt einfach die Siedlungsflächen mit 23% und die Verkehrsflächen mit 22,5%. Und das sind Dinge, auf die haben wir als Planerinnen, als Architektinnen höchsten Einfluss. Und aus dieser Sicht ist es halt einfach ein Thema für uns. Der Klimaschutz ist schon angesprochen worden, beziehungsweise die Klimawandelanpassung. Wir arbeiten da experimentell aktuell gerade auf der Klimabiennale mit unserem Projekt Pro Bach, wo wir schauen, was kann ein Bach mit Beschattung, mit Bepflanzung, mit ausreichendem Wasser, welcher Dotation auch immer, denn tatsächlich für einen Straßenzug bringen. Auf der anderen Seite haben wir auch viel mit Klimaschutz zu tun, mit der Frage, wie schaffen wir denn CO2 senken? Und da ist der Boden als offener, aktiver Boden, merkt man immer mehr sozusagen ein entscheidender Faktor, weil der Kohlenstoffaufbau im Boden einfach eine CO2-Senke darstellt. Und um das Potenzial geht es auch ganz stark.
Ja, vielleicht nach dieser ersten Runde, was man ich schon mitnehme, man darf den Begriff nicht zu eng sehen. Es gibt unterschiedliche Zugänge, sozusagen der rein definitionsmäßige Begriff mag eines sein, aber was im Hintergrund steht, sind einerseits, Wolfgang, die wasserwirtschaftlichen Belange, das Überlegen, wie man Wasser zurückhält in einer Landschaft, auch in einer Stadtlandschaft und umgekehrt die Themen der Begrünung. Also irgendwo gibt es einen engen Konnex, vielleicht sogar ein Synonym zwischen Entsiegelung und Stadtbegrünung. Es wirft so Fragen auf, technisch gesehen ist jedes Dach eine Versiegelung. Wenn ich es begrüne, ist es dann eigentlich versiegelt oder begrünt? Wenn ich es intensiv begrüne, wie ist es dann zu werten? Es lassen sich also sehr vieles an einem breiten Maßnahmenkatalog aus dem Bereich grüne Infrastruktur an Bauwerken und in öffentlichen Räumen umsetzen, die jetzt nicht unbedingt streng genommen eine Entsiegelung sind, die aber jedenfalls Stadtbegrünung sind. Also vielleicht auch einfach als Hölzel, inwieweit Klimawandelanpassung, inwieweit Entsiegelung immer mit Stadtbegrünung verbunden ist. Wie seht ihr das eigentlich?
Vielleicht darf ich da gleich dieses Hölzl aufgreifen, weil das ein Thema ist, was uns gerade aktuell sehr intensiv beschäftigt. Wir sind ja auch natürlich betroffen, nicht nur von Starkregen, sondern auch von sehr langen Trockenheiten. diese blockierenden Wetterlagen, unter denen wir leiden. Also wir durften da eine Studie über die Wasserwirtschaft im Mostviertel machen, wo genau das auch rauskommen ist, dass wir natürlich sinkende Niederschläge, sinkende Jahresniederschläge und auch sinkende Grundwasserspiegel haben, sogar im wasserreichen Niederösterreich, also sogar südlichen alpinen Niederösterreich. Und da ist es natürlich so, wenn man jetzt wirklich gezielt und mit Masterplan entsiegelt, so dass eben entsiegelt wird und das Wasser anstatt wegzurinnen wirklich im Untergrund gespeichert werden kann, dann wäre es natürlich auch eine wichtige Maßnahme gegen diese langen Trockenheiten. Wir haben da jetzt für unsere Kunden Excel gemacht, wo eben das für die Planer, für die Architekten, für die Baumeister, für die Planer der Häuselbauer auch ein bisschen ein Werkzeug ist, wo wir ihnen einfach zeigen, dass sie, und sie werden auch bei den Gemeinden, die da mitmachen, bereits in der Bauanreichung dazu verpflichtet, ein Konzept über die Entwässerung vorzulegen, wo sie über unser Excel einfach jeder Fläche einen Versiegelungsgrad, also einen Abflussbeiwert zuordnen, wir von vornherein einen Basisabflussbeiwert definieren und sie müssen Maßnahmen treffen, damit sie diesen vorher dagewesenen Abflussbeiwert nicht überschreiten. Das heißt, sie müssen schauen, dass sie so viel Wasser im Grundstück speichern oder auf Flächen im Grundstück oder auch im Volumen, wobei wir das komplett offen lassen. Ne? Die Maßnahme kann ein Schotterrasen sein, anstatt der asphaltierten Zufahrt oder statt asphaltierten Stellplatz. Das kann ein Pflaster mit offenen Fugen sein, das kann ein Gründach sein, was mir als wasserwirtschaftlich sich total gut gefällt. Ja. Gut dimensioniertes Gründach, da rinnt gar kein Wasser weg. Das kann ich mit Minus ansetzen. Das ist ein ganz toller Zugang. Und Photovoltaik kann ich trotzdem drauf tun. Das wissen ja die meisten auch wieder nicht. Und also in Summe können wir dann über diese Einfamilienhäuser, diese gewerblichen Bauten, können wir eigentlich schaffen, dass wir da schon ins Minus kommen, zumindest aus unserer wasserwirtschaftlichen Sicht. Und die Gemeinden selbst, die sind eh auf Linie. Also da machen wir schon Schwammstadt, Drängarten und. Das passt, das funktioniert.
Für mich ist ein grundsätzlicher Unterschied in der Qualität, die ein Gründach bringen kann, und die Entsiegelung einer Fläche im urbanen Kontext erdgebunden sozusagen bringen kann, die Zugänglichkeit auf der einen Seite. Ja, also das Gründach ist ja meistens konzipiert als sozusagen Benefit für ein Haus. Der grüne Straßenraum ist der Benefit auf Gemeinwohlebene und zugänglich für ganz viele, auch für welche, die vielleicht nicht die Chance haben, in einem Gebäude zu leben, wo man Gründach umsetzen kann. Das ist das eine. Und das zweite ist für mich die Qualität, die der Baum hat, der halt einfach wirklich tief hinunterwurzeln können soll, weil der für das Klima, die Evaporation, Schatten spenden und eben auch CO2 aufnehmen als besonderen Benefit hat. Also ich finde Gründächer super, ich sehe sie nur nicht in sozusagen gleichwertig wie das, was ich im Straßenraum tun könnte.
Ja, das Problem dabei ist, also ich habe mich genau mit dem Thema auch beschäftigt, ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Masterarbeit, also Postgraduate Masterarbeit geschrieben, über ein Nullversiegelungshaus heißt das. Da ging es genau um dieses Thema und ich weiß nicht, wer sich berufen dazu fühlt, das zu entscheiden. Es wäre ja ganz einfach, ich kann ja sagen, wenn ich ein Haus baue, dann nehme ich die Erde, die ich weggrabe und tue es aufs Dach drauf. Wer entscheidet, ob das gleichwertig ist oder ich habe einen Versuch gestartet, also nicht mehr kann das sein. Ich habe vorhin vergessen zu sagen, ich bin Architekt, also mehr bin ich nicht. Also ich fühle mich auch nicht berufen, das final zu entscheiden, was mich nur wahnsinnig gestört hat, dass es gar nichts gibt. Also es gibt jetzt Beginne mit in manchen Kommunen, auch schon in Österreich und in Deutschland, irgendwelche Grünflächenfaktoren einzuführen. Aber eben, mir hat vor allem gestört, dass es gar nichts gibt. Ich meine, die EU gibt vor, bis 2050 müssen wir irgendwie versiegelungsneutral sein. Unsere Regierung, im Regierungsprogramm steht das von diesen 2,5 Hektar, die wir erreichen wollen, wo wir also null bis jetzt erreicht haben. Aber die Frage ist ja halt auch, was zählen wir denn? Oder wie werten wir es denn? Und ich bin sehr stark der Meinung, bis jetzt haben wir der Natur sehr viel Fläche entzogen. Und es ist jetzt, wenn ich von den Siegelungen rede, sage ich, ja, das ist ja doch das, was ich mir wünsche. Es ist längstens an der Zeit, dass wir was zurückgeben. Meine Vision für die Zukunft ist ja, ich glaube ja nicht, ja, wir wollen natürlich zurück und also die Siedlungskerne stärken und das umgebende Land quasi ein bisschen schonen, nichtsdestotrotz ein bisschen was wird immer gebaut werden. Und wir müssen einfach endlich so weit kommen, dass wenn wir bauen, dass die Situation nicht nur, es wurde gerade angesprochen, jetzt kann man irgendwie nachweisen, dass wir die Situation nicht verschlechtern. Mein großer Traum wäre, dass wir die Situation nicht nur nicht verschlechtern, sondern mit jedem weiteren Baustein die Situation verbessern. Da müssen wir, irgendwann einmal müssen wir, wenn wir von Null reden, aber nur in die Richtung fahren, muss es irgendwann einmal in die Gegenrichtung gehen. Und das wäre ein Ansatz dazu, den wir, glaube ich, dringend anstoßen müssen.
Das heißt, es geht eigentlich um zwei Stoßrichtungen, wenn ich das richtig verstehe und was ich auch unterstreichen würde. Einerseits um das Einbremsen der fortschreitenden Versiegelung. Und ich meine, da muss man sagen, auch wenn wir die 2,5 Hektar im Regierungsprogramm bei Weitem nicht erreichen, es ist immer noch eine fortschreitende Versiegelung. Also mittelfristig kann das Ziel nur null sein, grundsätzlich. Also dieses Stoppen von weiterer Versiegelung ist die eine Stoßrichtung. Und das Entsiegeln, das sicherlich deutlich schwieriger ist, ist die andere Stoßrichtung. Wobei gerade beim Entsiegeln das jetzt auch aus landschaftsarchitektonischer Sicht aus dem Freiraum heraus eben nicht vorrangig als quantitatives, sondern als qualitatives Ziel geht. Es geht ja dort in unseren Städten nicht primär darum, dass man im Straßenraum Rabattel für einen Gemüseanbau schaffen will, sondern man will Grünflächen, möglichst viel Vegetation schaffen, um die Städte, um die Siedlungen lebenswerter zu machen, um dem Klimawandel Folgen etwas entgegenzusetzen. Und da bin ich natürlich bei dir, Renate, dass die Bäume da einen ganz, ganz, ganz wesentlichen Faktor stellen. Also wenn es um Verdunstung, um Kühlleistung geht, lässt sich ein Baum eigentlich durch nichts anderes ersetzen. Zusätzlich beschattet er natürlich. Also diese Funktionen sind ganz wichtig. Aber da stellt sich eben die Frage, wenn man es wieder eher technisch auffasst, wenn man es quantitativ auffasst, ist eine Staudenfläche, eine Wiese, ein Rasen im innerstädtischen Bereich mehr wert, weil es mehr Quadratmeter vielleicht in Anspruch nimmt, als eine relativ kleine Baumscheibe, in der dann sich hoffentlich doch ein großer Baum entwickeln kann. Also es mag auch das Thema Überschirmung durch Grün eine Rolle spielen.
Ich würde jetzt gern kurz von einem Projekt erzählen, das wir in Misselbach begleitet haben. Es war eine Siedlung aus den 70er Jahren. Klassisch jedes Haus an Garten mit 800 Quadratmeter. Jedes Haus Zufahrt, versiegelte Fläche. Mittlerweile leben nur mehr 1 bis 2 Leute in den Häusern. Die Häuser sind 250 bis 300 Quadratmeter groß, haben wir mit 2, 3 Kindern drinnen gewohnt. Es gibt mittlerweile so einen Generationenwechsel. Also wenn die Leute sterben, die Kinder verkaufen, dann geht es vielleicht an eine Jungfamilie. Das ist ein gutes Beispiel. Das wird dann vielleicht saniert. Wir haben mit denen einen Prozess gemacht. Das ist ganz stark um den öffentlichen Raum gegangen. Und es gab im öffentlichen Bereich keinen einzigen Baum. Es gab nur Asphalt. Es gab pro Haus 3 Stellplätze, eine Garage, ein Carport plus zusätzlich versiegelte Fläche. Und das Spannende war im Prozess, dass man gesagt hat, okay, ihr wollt euch eigentlich treffen, wir würden euch vorschlagen, also ihr braucht bei Weitem nicht so viel versiegelte Fläche, also weil es ist, so viel Verkehr ist jetzt nicht. Und es gab Standorte, wo Bäume gut funktionieren würden, aber man hatte selbst hier in der ersten Betrachtung Angst im Winter, wenn ich einmal den Berg rauffahre und hier der Baum steht, das könnte zu Problemen führen. Und erst in der zweiten und dritten Runde war klar, natürlich können wir dort Bäume pflanzen, da gibt es keine Leitungen. Es ist ja im ländlichen Raum nur mehr wesentlich einfacher wie in der Stadt tatsächlich. Und auch die Beteiligung der einzelnen Liegenschaften, die dann sagt, okay, wenn wir an einen Baumpflanzplan in den Gärten machen, die den öffentlichen Raum wiederum beschatten, also da irgendwie auch so ein Gemeinwohl oder gemeinschaftliche Tendenz herbeizubringen, das sind Wege. Aber es ist jetzt nur eine Siedlung von vielen. Es wurde durchgespielt, wie kann man die Häuser quasi wieder mit zweiter oder dritter Wohnung adaptieren, dass neue Konstellationen zusammenkommen, weil man ja einfach nicht so viel Fläche braucht. Das sind immer nur Konzepte und das Problem ist schon, dass es einfach in diesen Konzepten bleibt und dass diese Vermittlungsarbeit, also dieses Weiterbringen, Lösungen sichtbar machen, das funktioniert gut, also dieses Best Practice viel zu wenig dann eigentlich gezeigt wird, um den Vorbehalten entgegenzuwirken. Also ich finde, was einfach so wahnsinnig schwierig ist, es ist klar, wir bräuchten bei Weitem nicht diese Versiegelung. Also ich finde, man kann jetzt in der Stadt Wien, wenn man mal schaut und man sich damit beschäftigt, man sieht nur Autos, man sieht nur Asphalt. Und ich denke, man muss sich in jeder Straße mit dem Auto fahren. Wir wissen auch aus dem Siedlungsprojekt, wie viele Haushalte bräuchte es, um ein Auto zu teilen. Also man kann ja das mittlerweile alles genau in dem Mobilitätskonzept errechnen, dass man viel weniger individuelles Fahrzeug benötigt und man mit einer Gemeinschaft ein Auto teilen kann. Man könnte begrünte Großflächigkeit schaffen, selbst mit den Zufahrten, die heute halt die Häuser auch so brauchen. Aber es wäre wesentlich mehr möglich. Aber ich habe das Gefühl, es wird viel zu wenig vermittelt in den Punkten, die man schon weiß und direkt an die Leute gebracht. Wie viele Leute brauche ich tatsächlich, um ein Auto teilen zu können, um meinen Ansprüchen gerecht zu werden? Es ist ja alles erhoben, aber es ist überhaupt nicht vermittelt. Man könnte viel erreichen diesbezüglich, um Entsiegelung auch in den Städten wesentlich einfacher zu machen.
Wir erleben in den Städten immer wieder diese Diskussionen um die Stellplätze, um die Feuerwehrzufahrten, um Einbauten unter der Erde, Dinge ober der Erde, Balkone, Konflikte. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich zu überlegen, wie lebbar unsere Städte in Zukunft sein können. Vor allem eben die großen, wir haben uns angeschaut, Wien, Graz, Innsbruck. Und wir müssen halt einfach zur Kenntnis nehmen, dass von allen Klimawandelszenarien, von denen wir bis jetzt ausgegangen sind, wir vom schnellsten und massivsten uns am oberen Rand der Wahrscheinlichkeit aufhalten. Die neuen Klimaszenarien, die dann ab 2026 für Österreich vorliegen werden, werden das zeigen. Und wir müssen wirklich uns beeilen, weil sonst sind vor allem sonnenbeschienene größere Plätze, wo wir einfach gewohnt sind, uns aufzuhalten, in Zukunft etliche Tage des Jahres tagsüber nicht benutzbar, einfach weil sie zu heiß werden. Das betrifft zum Beispiel ganz massiv Innsbruck in seiner Tallage. In Wien sind es mehr Tage im Vergleich zu Innsbruck, aber nicht mit diesen massivsten Spitzen. Also vom goldenen Dachel wird man sich einfach nicht aufhalten können im Sommermittag, es sei denn, wir überlegen uns und das halte ich für eine stadträumliche und architektonische Transformationsleistung. Wie kann denn das ausschauen? Wenn wir daran denken, die Planung jetzt zum Beispiel für den Michaelerplatz, da steht die Fassade von Adolf Loos oder das Haus von Adolf Loos mit der wirklich historisch ganz wegweisenden Fassade. Baum davor, ja oder nein? Und die Frage ist, wenn nicht Baum, was dann? Weil ich möchte ja dort auch stehen können und mir die Fassade anschauen. Also das ist, glaube ich, wirklich Transformation. Und auch, was mir immer wieder gesagt hat, ja, wir hätten gern so einen städtischen oder einen mediterranen Platz. Wien ist jetzt so warm wie Rom zu unserer Matura-Reisezeit. Also wir sind schon beim mediterranen Platz und die Frage ist, was kommt jetzt nach?
Es war gestern, gab es ein Gespräch im Naturhistorischen Museum Umwelt im Dialog und veranstaltet von der Uni Wien und Vertreterin der Stadt Wien hat zum Beispiel natürlich das Michaelerplatz-Beispiel gebracht, um zu sagen, na jetzt begrünen wir mal und dann passt es den Architekten erst wieder nicht. Und was mich aber daran stört ist, die Diskussion, ob ein großer Baum an der Stelle oder nicht, muss man, glaube ich, nicht führen. Aber dass man zum Beispiel dann sagt, man dekliniert alles durch, Wasserspiele, Kinderspielplatz, bevor man noch über den Kreisverkehr und die Befahrbarkeit des Platzes spricht. Und das ist zum Beispiel eine große Erfahrung, die wir aus dem letzten Jahr mitgenommen haben. Ich muss dazu sagen, ich war in den letzten beiden Jahren als Ideengeber im Wiener Klimateam zu Gast und könnte da einiges zum Besten geben. Aber vielleicht zusammengefasst, freiwillig gibt die Stadt Wien keine Flächen auf. Was sie macht, indem sie sagt, zum Beispiel unser Bezirksvorsteher sagt, wir entsiegeln eh schon alles. Tatsache ist, dass immer nur Restflächen entsiegelt werden, die sonst keiner braucht. Jetzt kann man sagen, mikroklimatisch ist jeder Quadratmeter wichtig. Aber warum unsere Idee der Klimastraßen im Zentrum steht? Weil wir hier Verkehrsflächen angeben, weil wir damit auch das Mobilitätsthema ansprechen und dieser Wandel eben bis dort hineingehen muss. Und das ist, glaube ich, kann ich sagen, noch nicht angekommen. Interessanterweise, bei den Stellflächen gibt es große Bewegung. Da sind die Bezirksräte und Vorsteher auch bereit, das sozusagen zu verteidigen. Klar, das Argument ist ja einfach, oder? Was gibst du auf? Was kriegst du dafür vor deiner Haustür? Du kriegst einen kühleren Raum, du kriegst eine Begrünung, die sozusagen gratis täglich, auch wenn du zu Hause keinen kühlen Raum hast, zu benutzen ist. Du gehst aus deinem Haus raus und bist sozusagen in einem Grünraum. Und das heißt, das Argument setzt sich mehr und mehr durch. Aber das heißt nicht, dass die rund 7000 Wiener Straßen, wohlgemerkt, es gibt ja immer das Bodenverbrauchsbeispiel mit Eisenstadt, beträgt auch 41 Quadratkilometer. Die Straßen sind 41 Quadratkilometer versiegelte Flächen. Und jede Straße hat die gleiche Oberfläche. Und meine These ist, dass das nicht sein muss. Und vielleicht kommen wir später noch zurück. Auch historisch ist der Asphalt ja schon gut durchdekliniert und hat einen enormen Wandel erfahren, wenn wir an Karl Kraus denken, der vor über 100 Jahren das sozusagen als die wichtigste Prämisse, was Modernität oder was das Urbane schlechthin betrifft, darstellt. Ihr kennt alle dieses berühmte Karl-Kraus-Zitat. Ich verlange von meiner Stadt, in der ich leben soll, Asphalt zuallererst und dann noch ein paar auch wichtige Dinge, weil gemütlich sei er selbst. Und wenn wir jetzt denken, nur 100 Jahre später gibt es in den Niederlanden Entsiegelungswettbewerbe unter der Zivilgesellschaft, die dann auch von den Magistraten prämiert werden, wer entsiegelt schneller. Das sind nur 100 Jahre. Das heißt, auch was die Mobilität und die vor allem die motorisierte Mobilität betrifft, alle tun immer so, dass das immer schon so war und dass wir sozusagen auch hier weiter tun. Nein, wir brauchen nur zuschauen. Es ist ein relativ kurzer Zeitraum, wo es uns gelungen ist, das anzurichten. Und jetzt ist es auch unsere Pflicht, das sozusagen wieder rückzuführen.
Weil du das schon angesprochen hast, das mit den Niederlanden, auf das wollte ich sowieso eingehen, dieses Tegelwippen, was die da machen. Weil du hast jetzt gesagt, okay, das ist so ein Wettbewerb zwischen Personen, aber nein, es geht ja viel weiter. Das ist ja Kommune gegen Kommune. Und das ist ein unglaublich tolles Instrument, weil alle verwehren sich immer gegen Verordnungen, Verbote, Gebote. Die Leute wollen einfach leben und selbstbestimmt agieren. Und das wahnsinnig Tolle, wenn man das jetzt historisch anschaut, das hat ja nur begonnen, dass sich Amsterdam und Rotterdam, glaube ich, 2020 diesen Contest gestartet haben. Wer entsiegelt mehr, also wer bringt mehr Pflastersteine raus aus der Stadt? Und aus dem ist ja der Riesenwettbewerb geworden. Das wird alle Kommunen in der Zwischenzeit mitmachen, wo es das sogar bis Flandern ausstrahlt. Und weil es so toll ist, in der Zwischenzeit gibt es auch irgendwie den Gewinner der goldenen Fliese, gibt es auch für Einzelpersonen. Also man kann jetzt auch als Person mitmachen. Und ich glaube, da geht es weniger um die Menge. Ja, das sind schon enorme Mengen, die da rausgeholt haben aus der Stadt. Aber es geht auch um, glaube ich, um einen pädagogischen Ansatz, weil unser Problem ist in Wahrheit, dass das in der Bevölkerung immer noch nicht angekommen ist, warum wir das wollen, warum wir das brauchen, warum das sein muss. Und ich glaube aber, über so eine lustige, nette, kleine Idee oder diesen Wettbewerb, auf einmal kommt es an und auf einmal startet man und ich weiß nicht, ich kann mir das jetzt so richtig gut vorstellen, wie da dann so der Ehrgeiz, ja und ich will, dass der Nachbar macht das auch und das schaffen wir auch, dann wir schaffen nur einen halben Quadratmeter mehr und so wird vielleicht aus dem Kleinen was Großes und man merkt und spürt, da geht es ja nicht nur um das, dass der Stein rauskommt, sondern dass statt dem Stein was Grünes reinkommt und man spürt natürlich, dass die Veränderung was verbessert, man sieht es und ein Wettkampf ist etwas, ja, ich bin auch Sportler und liebe Wettkampf und ich glaube, dass man da wahnsinnig viel erreichen kann. Unglaublich viel, aber vor allem im Verständnis, gar nicht in dem, was genau dieser Wettbewerb bewirkt, sondern in dem, was in unseren Synapsen geschehen lässt.
Ja, ich denke, das hat auch sehr positive Aspekte. Es ist aber vorrangig auch, denke ich, ein Vermittlungsinstrument. Es schafft positive Stimmung. Es entbindet uns nicht davon zu überlegen, wo man eigentlich hin will. Und da habe ich ein bisschen Bedenken sozusagen zu diesem Abtun vom Entsiegeln von Restflächen. Weil eigentlich Entsiegeln von Restflächen ist ja irgendwo ein Suffizienzansatz. Man versucht zu reduzieren auf das, was notwendig ist. Natürlich kann man darüber diskutieren, wie viel notwendig ist. Aber mit ein Problem bei der Versiegelung ist sicherlich, dass sie leichtfertig und aus Bequemlichkeit erfolgt. Wenn man nicht weiß, was man mit einer Fläche macht, aber wenn man Asphalt drauf gibt, kostet es nicht viel und man kann sie dann vielleicht für irgendwas verwenden und wenn man nur irgendwas lagert. Das war doch in der Vergangenheit mit ein Antreiber. Wenn man jetzt einmal ansetzt und sagt, naja, Flächen, wo es eigentlich keine Funktion gibt oder wenig Funktionen, die entsiegeln wir, dann ist es einmal ein sehr positiver Ansatz, denke ich. Natürlich muss es darüber hinausgehen, es geht um die Verteilung von Nutzungen im Straßenraum, im öffentlichen Raum. Der ruhende Verkehr ist sicherlich ein wichtiger Ansatz. Bis zu einem gewissen Grad bei größeren Straßen wird man auch über die Anzahl von Fahrbahnen. Ich glaube aber im Endeffekt, dass da nicht sehr viel Potenzial drinnen ist, weil wir ja dem sanften Verkehr in den letzten 40, 50 Jahren in der Stadt viel zu wenig geeignete Fläche zugebilligt haben. Es wird in Zukunft wesentlich mehr Flächen für Radverkehr brauchen. Es braucht mehr Flächen auch für die Fußgänger, insbesondere wenn man akzeptable Breiten, Durchgangsbreiten einfach für Kinderwagen, Rollator und so weiter schaffen will. Und es ist natürlich ein Thema mit dem Belag. Es ist sicherlich Asphalt nicht der Weisheit letzter Schluss, auch von der Farbe her. Aber für barrierefreie Städte wird es nach wie vor mehr glatte, gut berollbare Beläge geben für den Radverkehr und für die Fußgänger. Also so ganz raus mit Grünflächen kommt man da nicht, obwohl natürlich viel Potenzial drin ist. Und wenn man schaut, wir gestalten ja Straßenumbau in Wien. Wir haben ja die Oberflächengestaltung von der Fahrradstraße Argentinierstraße gemacht. Wir arbeiten gerade am Julius-Tandler-Platz, wo man zufälligerweise, wenn man es plakativ sagt, die Grünflächen verhundertfacht, weil man von bisher 20 Quadratmeter auf 2000 Quadratmeter kommt. Es ist aber ein sehr genau genaues Hinschauen notwendig. Und im Grunde seit der Antike haben Straßen natürlich Verkehrsfunktionen und die werden sie auch in Zukunft in qualitätsvoller und gut geeigneter Form erfüllen müssen. Nur halt nicht unbedingt für einen motorisierten Individualverkehr.
Wir sind Infrastrukturplaner, wir sind auch bei dieser Radwegoffensive in Niederösterreich massiv mit dabei, bei den Radbasisnetzen und so. Und gegen eins verwehre ich mich ganz extrem, dass man beim Entsiegeln mit den Radfahrern anfängt. Ein funktionierender, guter Radweg braucht eine gewisse glatte, befestigte Oberfläche. Also vor allem, wenn es bergauf, bergab geht, also gegen das verwehren wir uns vollkommen. Ja, also das ist interessant, dass die ganzen Grundbesitzer dann auf einmal ja, für die Radfahrer keinen sehr Schotterweg machen. Also die Fachwelt ist überhaupt einig. Wir sind ja als Fachleute, wir müssen massiv was tun, wir müssen schnell was tun. Und ich möchte nur auf zwei Instrumente hinweisen, die es gibt. Also wenn wir was verändern wollen, kann man es logistisch tun, durch Gesetze, Verordnungen etc. Und man kann es durch Förderungen tun. Förderungen ist halt jetzt sehr modern. Wir haben aber beide Möglichkeiten. Ein Beispiel, ich kenne jetzt nicht alle Landesgesetze in Österreich, aber zum Beispiel gibt es in Niederösterreich gibt's die Möglichkeit, über Teilbebauungspläne wirklich ganz rigide Vorgaben zu machen. Man kann sogar Gründächer vorschreiben. Man kann Befestigungsgrade vorschreiben. Man kann Beschattungen vorschreiben. Man kann Bäume vorschreiben. Ja, wenn wir jetzt hergehen würden und einmal sagen, okay, jetzt Hausnummern am Städten, in den ganzen Betriebsgebieten wird jetzt verordnet, es muss jeder zweite Parkplatz entsiegelt werden und für jeden vierten Parkplatz muss es einen Baum geben. So ganz plakativ. Dann müssten die Besitzer das machen, sobald sie was umbauen. Sobald sie eine Baubewilligung brauchen, müssten sie das tun, so wie eine Fläche abtreten. Also das wäre ein ganz starkes Instrument, was man viel, viel stärker einsetzen könnte. Ich gehe davon aus, dass es andere Bundesländer ähnliche Regelungen haben. Wenn sie es nicht haben, sollten sie es tun oder sollten sie es einführen. Und ein zweites Thema ist natürlich die Finanzierung. Und da wird vollkommen übersehen, dass die Wasserwirtschaft dieses Thema der Entsiegelung ganz massiv aufgegriffen hat, auf Bundes- und auch auf Landesebene. Es ist so, dass jede Maßnahme, und das schon unter gewissen Voraussetzungen, jede Maßnahme, die den Oberflächenabfluss in den Kanal verringert, ist als wasserwirtschaftliche Maßnahme als Kanal förderfähig. Das heißt, ein Schwammstadtbaum, sobald die Fläche in den Siegle, inklusive allem, was in den Schwammstadtkörper hineinkommt, inklusive Baum, ist als Kanal förderfähig. Und das hat aber richtige Konsequenzen. Erstens gibt es eine Bundesförderung, gibt es eine Landesförderung, die können recht hoch sein. Und ich kann das über das Kanalbudget finanzieren, und ein Kanal ist vorstabsuchsberechtigt. Das heißt, das kostet weit weniger als die Hälfte, was es normal kosten würde im Straßenbau. Ich habe es in einem Budget drin, das ist selbst finanziert, das über die Kanalgebühren finanziert. Und das ist ein Instrument, was überhaupt noch keiner gecheckt hat. Und da ist es halt wichtig, dass wir interdisziplinär agieren, ja, dass dann die Architekten, die das machen, die Landschaftsplaner, die das machen, auch ganz intensiv, immer wirklich offensiv auch bitte auf den Kanalplaner zugehen und wir dort gemeinsam arbeiten. Also nicht gegeneinander und nicht jetzt einer macht das, sondern miteinander, weil wir haben immer auch wasserwirtschaftliche Probleme, die wir durch solche Maßnahmen verbessern und lösen können.
Das Problem ist tatsächlich, dass in früherer Zeit, gar nicht so lange her, hat man gesagt, da haben wir Fläche, was machen wir damit? Siegel drüber, weil wird schon passen. Und es wäre ganz einfach zu sagen, jetzt sind wir gescheiter, diese Flächen gehen wir jetzt an. Nein, das ist nicht der Fall. Wenn ich Restflächen meinte, sind das wirklich sozusagen die 4x4, die irgendwie bei der Kreuzung überbleiben. Und nicht wie zum Beispiel in unserem Projekt, das ein Schulvorplatz war, wo man gesehen hat über Jahre, die Oberfläche passt nicht zur Funktion dazu. Aber nur durch eine sozusagen zivilgesellschaftliche Initiative von Bürgern und Schulgemeinschaft hat man dem Bezirk diese Fläche abbringen können. Und jetzt haben wir 140 Quadratmeter. Das war eine Leistung. Natürlich nichts im Sinne, dass das eine große klimatische Wirkung hat, aber das ist ein Beginn. Und ich glaube schon, dass wir da eine Bringschuld haben. Also diese Flächen gibt es massiv. Und die sind nicht die, die wir jetzt als Restflächen ansehen, sondern wo wir es uns gar nicht vorstellen könnten, wieso soll man die jetzt noch wegnehmen. Und die Radfahrer brauchen wesentlich weniger Platz als die Autos. Also insofern ist da ein großes Potenzial. Und Straßengrün, das ist nicht unser Ansatz, sondern geht zum Straßengärten eigentlich.
Da möchte ich darauf reflektieren, weil ich wirklich ein ganz tolles Erlebnis gehabt habe in Nizza. Ich weiß nicht, ob ihr das Projekt kennt, war dort vor 5 Jahren das erste Mal. Die grüne Stadt Nizza wurde da ausgerufen mit damals auf den Plakaten futuristischen Ausmaß an Begrünungsachsen. Und jetzt habe ich mir das dieses Jahr anschauen dürfen, vor 2 Wochen. Es ist unglaublich, was für nämlich auch sozial höchstwertige. Ich habe nicht das Gefühl, dass dort irgendjemand noch einem Auto was nachweint. Höchstwertige Flächen, geeignet natürlich für jegliche Form der Mobilität abseits des Autos. Ja, dort wurden wirklich breite Boulevards, da sind die Straßenbahnen, da sind die Fußgänger, da sind die Radfahrer, da sind Wasserspiele, Begrünungen und eine Fahrspur für die Autos in die eine Richtung und eine für die andere. Und jeder, der das will oder muss, kann sich dort bewegen, aber es ist sicher der langsamste Weg, sich fortzubewegen dort. Jeder Fußgänger ist schneller. Das ist das Gegenteil eines Hotspots. Das ist der Coolspot in dieser Stadt. Lebenswert, unglaublich toll. Ich kann wirklich nur empfehlen, sich das anzuschauen. Und es ist wirklich umgedacht, was die Mobilität angeht. Und dann ist ganz vieles möglich.
Man muss nicht einmal nach Nizza fahren. Es genügt Laibach. Jeder, der sich Laibach anschaut, unglaublich, was die dort geschafft haben.
Ja, und ich denke, man muss sich davon nicht fürchten. Man könnte sich eigentlich wirklich darauf freuen. Also es wäre kein Abstrich für irgendwen. Ganz im Gegenteil.
Ich möchte zu zwei Punkten antworten. Also ich habe es mitgekriegt, weil der Christian sich im Klimateam der Schule und auch mit der Nachbarschaft um diesen Platz vor der Schule bemüht hat. Und man möchte nicht glauben, wie viel Zeit reinfließt, welche Hürden man springen muss, um 140 Quadratmeter zu entsiegeln. Was ist das für ein Zeichen in der jetzigen Zeit? Also als Partnerin bin ich fassungslos, wie so etwas passieren kann, wie träge das System ist. Es erzeugt so viel Ärger auch, wo man denkt, es kann doch nicht sein, wir wissen, wir müssen entsiegeln und dann macht man aus Eigeninitiative einen Platz vor der Schule, wo man sagt, es sind auch Projekte, die quasi gewünscht sind der Stadt, dass man vor der Schule Aufenthaltsräume, öffentliche Plätze schafft und dann dauert es trotzdem Monate, um 140 Quadratmeter Blumenbeet zu bekommen. Also da ist jetzt kein Schwarmstadtbaum. Es wird nicht einmal gestaltet. Also es gibt Vorgaben, wir wissen alle, wie diese Rabatteln aussehen. Es hat als Stadt zu überlegen, wie schauen denn unsere öffentlichen Flächen aus? Also dass es hier aus der Sicht der Gestaltung, aus der Stadtplanung, aus der Architektur keinen Ansatz gibt, wie man mit diesen Restflächen umgeht. Das finde ich wirklich schauerlich tatsächlich. Und einen zweiten Punkt möchte ich rausnehmen auf dieses Verlinken von der Logistik, also der Instrumente des Gesetzes und die Förderung. Ich besuche gerade eine Schulung vom Land Steiermark, zusammen eben mit der Ziviltechnikerin, Ziviltechnikerkammer, mit der Landesregierung, die quasi zusammenführen, welche Gesetze gibt es, welche Förderungen gibt es, wie stimmt man das aufeinander ab. Eingeladen ist vor allem die Verwaltung, also die Administration, die Gemeinden. Das ist eigentlich ein super Format. Das ist gedrittelt. Da gibt es das Vorbildmodell, ist in Kärnten gelaufen sozusagen. Da geht es einfach um Baukultur, Ortsbildgestaltung, Raumplanung. Und das ist eigentlich ein super Modul, weil es auch für die Planer einen Schlüssel gibt, wie greifen Dinge zusammen. Den Bürgermeistern oder den Amtsleitern wird verständlich gemacht, welche Instrumente gibt es, welche kann ich anwenden. Und es gibt tatsächlich unglaubliche Unterstützung und Förderung genau für die Themen, dass teilweise Ortskerne, also vor allem Gebäude in Ortszentren, fast mit einem Nullsummenspiel saniert werden können, weil die Förderungen aktuell, wenn man sie zusammensetzt, Bundes- und Landesförderungen, so enorm hoch sind. Und das wissen aber ganz wenig. Und da gibt es eine unglaubliche Stellschraube an der Möglichkeit, Best Practice zu schaffen.
Nachdem wir, glaube ich, schon langsam auch zum Ende kommen sollten, beginne ich jetzt damit, meine Wünsche an die Zukunft auszudrücken. Ich glaube, das sollte man schon als Abschluss zumindest jeder noch machen. Und ich habe es schon ein bisschen gesagt, ich sage es nochmal als Architekt, dass ich mir wünsche, dass es eine Voraussetzung für mich ist für die Zukunft, dass wir endlich Häuser entwickeln, die allein durch ihre Existenz den Versiegelungsfaktor ihrer Umgebung verringern. Also, dass wir endlich Häuser bauen, wo mit jedem einzelnen Haus unsere Umwelt ein klein wenig besser wird.
Ich wünsche mir nur, dass unsere Bundes- und Landespolitiker endlich dorthin kommen, wo die Bürgermeister im Großteil schon sind.
Wenn ich aufgreifen darf, hat eine vorige Meldung. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir miteinander zusammenarbeiten. Also gerade der Straßenraum, aber auch Gebäude bedürfen immer unterschiedlicher Fachleute, die wirklich gut zusammenarbeiten. Ich meine, für euch als Architekten ist es im Hochbau selbstverständlich, dass ihr mit dem Bauphysiker und der Haustechnik sinnvolle Systeme, die sich in den letzten 20 Jahren enorm weiterentwickelt haben, ansetzt. Und ähnlich schaut es ja für den öffentlichen Raum aus. Ich meine, wir haben jetzt über Klimawandel, über das Wasser gesprochen. Ein Thema, das völlig unterbelichtet ist, weil es jetzt nicht so im Vordergrund steht, ist, die Städte und unsere Siedlungen müssen sich auch für die Biodiversität zu Hotspots entwickeln. Wir haben vielfach umgebende Agrarlandschaften, in denen in den letzten 50 Jahren enorm viel verloren gegangen ist. Auch da gibt es Ansprüche, auch da gibt es Möglichkeiten. Die Stadt Stadt ist einfach ein vielfältiger Lebensraum und das kann man unterstützen. Es bedarf einfach der unterschiedlichen Expertisen. Es ist grundsätzlich vieles möglich. Wenn politischer Wille dahinter steht, ist noch viel mehr, aber da sind wir natürlich in dem Bereich. Es gibt eine Steuerungsebene, in der Entscheidungen fallen, in der eben auch die abstrakten Möglichkeiten geschaffen werden, die dann viele nicht kennen. Also das Problem der Vermittlung, das Problem des sich im System auskennens. Es ist so wie im Hochbau auch eigentlich in der grünen Infrastruktur ein enormer Zug, dass sich die Entwicklung eigentlich beschleunigt, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt, immer mehr Ansätze, die man kennen soll, mit denen man sich mit entsprechenden Fachleuten auch auseinandersetzt und die man letztlich mosaikartig, bausteinartig zu einem möglichst gut funktionierenden, funktionsfähigen System für bestimmte Standorte und unter bestimmten Anforderungen zusammensetzt, dass eben diese Planungen und diese Ansätze anspruchsvoller geworden ist, das sollte man, denke ich, zur Kenntnis nehmen, also auch die Notwendigkeit der Zusammenarbeit erkennen und umgekehrt, da bin ich ganz bei euch, muss es auch die Möglichkeit geben, wie vermehrt die zivilgesellschaftlichen Ansätze da mit hineingenommen werden. Aber sie müssen sozusagen die Möglichkeit auch finden, in eine Gesamtstrategie integriert zu werden oder dazu Beiträge zu leisten.
Ich erlebe es so, dass die Zivilgesellschaft durchaus Weitblick entwickeln kann, wenn ich mir überlege, was zum Beispiel der österreichische Klimarat im Kontext von Bodenschutz festgestellt hat. Dann könnte man schon davon ausgehen, dass es auch eine politische Willensbildung in diese Richtung geben könnte. Und ich glaube, am deutlichsten und am klarsten wird das, wenn man die Rezeption, die öffentliche Rezeption an gebauten, umgesetzten Beispielen sieht. Die müssen nicht wahnsinnig groß sein, man muss sie nur in den Fokus nehmen. Und der erste Schritt ist, glaube ich, dass man diese Umsetzungen, diese exemplarischen Umsetzungen schafft und dass man das auch sozusagen gemeinschaftlich dann durchkämpft, dass es wirklich das Bestmögliche ist in dieser Beispielhaftigkeit. Und ich glaube, dass man dann den Stein ins Rollen bringen kann, den Pflasterstein im wahrsten Sinne.
Ich plädiere am Ende für Architektur als Gartenbau und zwar weniger, um provokant irgendjemanden anderen oder speziellen Landschaftsplanern was wegzunehmen, sondern methodisch oder strategisch. Also die Vorstellung, dass Architektinnen sich einer Aufgabe widmen, kontinuierlich und strategisch vorgehen, jeden Tag vor Ort sind, Anpassungen vornehmen, Anpassungen erlauben, sich um Dinge kümmern, sorgen und beobachten, Nutzerinnen und Nutzerinnen sozusagen mit einbeziehen. Das hat uns natürlich dieser Gartenbau voraus und Gärten als Architekturaufgabe war in der Geschichte schon einmal wesentlich und ich wünsche mir das. Und es ist jetzt nicht so, dass wir deswegen alle, keine Sorge, Gärtner werden sollen, aber es ist auch nicht so, dass der Mönch im Kloster Gärtner sein möchte. Er holt aber jeden Tag einen Eimer Wasser und schaut, dass es dem Garten gut geht. Das Gärtnern gehört zu seinen Tätigkeiten als Mönch, jeden Tag etwas Schönes zu tun, um sich um etwas zu kümmern. Also es geht nicht ums Gärtnern, sondern das Gärtnern ist nur die Methode.